Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mare Nostrum. Heute nicht nur mit mir, Rio, sondern ich darf an meiner Seite meine lieben Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Jackie, Jule und Flo, herzlich willkommen. Schön, dass wir mal zu viert eine Folge aufnehmen.
Guten Tag.
Ja,
ist ungewohnt.
Ja, ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, das läuft gut. Und der Anlass für unsere Zusammenkunft ist nämlich die diesjährige Tagung des Deutschen Archäologenverbands in Leipzig. Wir haben diese Tagung für euch begleitet und auch unseren Podcast vorgestellt, denn das Thema dieser Tagung war Wissenschaftskommunikation. Neben spannenden Beiträgen an verschiedenen Tagen haben wir auch die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel das Cyprus Institut in Leipzig kennenzulernen. Bei der Gelegenheit haben wir auch Alexander Gatsche aus unserer letzten Podcast-Folge kennengelernt und wir konnten in Museen und Sammlungen reinschnuppern. Unsere heutige Folge wird sich um das Thema Wissenschaftskommunikation in Social Media und Printmedien drehen. Und dafür werden wir in ein paar Interviews reinhören oder in ein Interview reinhören, denn wir haben für euch aus den verschiedenen Beitragsfeldern jeweils einen Vortragenden interviewt. Und heute starten wir mit Gino Caspari. Wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich sagen, können wir auch mal gleich reinhören.
Ja, sehr gerne, oder? Dann hören wir doch mal direkt in Ginos Interview rein. Ich bin sehr gespannt.
Dann, liebe Leute, für euch jetzt hier Gino Caspari.
Ich bin Gino Caspari, ich bin an der Uni Sydney und der Uni Bern affiliiert und leite seit ungefähr 10 Jahren archäologische Expeditionen in Regionen, wo man normalerweise nicht so einfach hinkommt. Habe mein Doktorat zu Nordwestchina verfasst und dann längere Zeit in Russland in der Steppe gearbeitet und habe jetzt ein Projekt in Aserbaidschan, eins in Norwegen abgeschlossen und bin so im Thema Mensch-Umwelt-Interaktion in der Vergangenheit unterwegs mit einem Fokus auf Remote Sensing. Aber wenn man halt im Feld Daten generiert, muss man sich auch auf Dinge einstellen, die man halt nicht erwartet und sich dann mit Sachen befassen, die rauskommen aus den Daten. Und das leitet dann auch meine Kooperationen und meine Zusammenarbeit mit interdisziplinären Forschern von eigentlich der Archäogenetik bis zu Anthropologen und Isotopenstudien hin.
Das hört sich auf jeden Fall richtig spannend an. Und was dich eben auch noch hervorhebt von den anderen Archäologen, ist, dass du einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal hast mit 135.000 Followern. Und darüber möchte ich dich heute ein bisschen befragen. Was sind denn die Herausforderung, über soziale Medien wie Instagram Archäologie zu vermitteln, und wo setzt du deine Schwerpunkte?
Ja, als erstes ist es natürlich für einen Wissenschaftler erstmal eine steile Lernkurve, weil es eine ganz andere Art ist, zu kommunizieren. Man kann nicht ganz so viel Nuancen reinbringen, wie man das jetzt in einem wissenschaftlichen Paper oder in einem Buch machen würde. Man hat begrenzten Platz, es zählen andere Sachen häufig als jetzt nur faktische Korrektheit. Man muss die Inhalte herunterbrechen und auf sein Publikum zuschneiden. Und das erfordert einiges an Übung. Das hat bei mir auch mindestens ein Jahr gedauert, bis ich mich da einigermaßen wohlgefühlt habe. Und dann sind soziale Medien halt immer ein sehr dynamisches Umfeld, was in erster Linie durch die Plattform bestimmt ist. Da gibt es auch eigentlich jeden Monat irgendwas Neues, was sich ändert. Und da muss man eigentlich sehr stark sich immer anpassen und auf dem Laufenden bleiben. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Man muss andauernd gegen diese Algorithmen kämpfen. Das ist ja ein bisschen wie mit Windmühlen. Du hast gerade dein Publikum erwähnt. Mich würde total interessieren, was du für eine Zielgruppe dir gesetzt hast mit deinem Instagram-Kanal. Also hast du interessierte Laien, Unwissende? Möchtest du die Gesamtgesellschaft über Archäologie aufklären. Ist das deine persönliche Agenda?
Ja, also was halt wirklich sehr wichtig ist, ist seine Zielgruppe mal zu definieren oder zu kennen und zu sehen, was wer da eigentlich dabei ist. Und da bieten soziale Medien ziemliche Vorteile, weil wir halt Daten zur Demografie, zum Alter von dem Publikum, zur Geschlechterverteilung und so weiter quasi frei Haus geliefert bekommen. Ich habe mich eigentlich immer an ein interessiertes, jüngeres Laienpublikum gewendet, was ich auch so ein bisschen für Outdoor-Abenteuer und solche Dinge interessiert. Und das hat relativ gut funktioniert. Gibt immer wieder ein bisschen so Schwankungen. Man passt sich auch mit der Zeit so ein bisschen an dem ganzen Publikum. Man hat selber Themenschwerpunkte. Man kann natürlich einen Kanal direkt von Anfang an durchdesignen und sich wirklich nur auf gewisse Themen stützen. Das ist allerdings relativ zeitintensiv. Und bei mir ist es häufig so, dass ich entweder aus meinem persönlichen Forschungsalltag berichte oder über irgendwas stolpere während meiner Arbeit am Schreibtisch, was ich interessant finde, wo ich ein bisschen mehr drüber lese, und dann fasse ich das zusammen und das wird dann der Post des Tages.
Und wie viele Posts machst du so pro Woche oder pro Tag?
Ich habe es über knapp 3 Jahre ab 2018 wirklich täglich durchgezogen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und wenn man auf sozialen Medien wachsen will und sein Publikum vergrößern möchte, dann ist diese Konsistenz absolut ein Schlüssel zum Erfolg. Sobald man das nicht mehr macht, sinken halt die Engagement-Zahlen ziemlich ab. Man erreicht weniger Leute, man erreicht vor allem auch weniger neue Leute. Und das ist durchaus eine der Problematiken, die ich sehe, weil halt der Zugang zum Publikum, den man sich mal erarbeitet hat, komplett abhängig ist von der Plattform. Und das zwingt einen quasi, das Ganze langfristig und regelmäßig zu machen. Und man darf sich in diesem Sinne nicht wirklich Pausen gönnen, weil da ist entsprechend einfach dann der Abfall in den Engagement Rates und im Reach ist sehr, sehr spürbar.
Ja, ich habe auch schon ein paar Erfahrungen mit Instagram gemacht, wo ich gemerkt habe, wie viel Arbeitsaufwand dahinter steht. Und deswegen hatte ich auch quasi nach deiner persönlichen Agenda gefragt. Wir haben jetzt nämlich auf der DAV-Tagung über Wissenskommunikation, Wissenschaftskommunikation gesprochen und wie man das Wissen eben an den Mann, die Frau oder an wen auch immer vermitteln kann. Und an sich ist Instagram ein tolles Medium dafür. Aber du hast selbst auch in deinem Vortrag der Tagung gesagt, dass die Institutionen beispielsweise weniger Reichweite haben als Personen, da Instagram auf Personenkult basiert und Leuten folgen. Da hat mich interessiert, wie kann man, wenn man nicht als Privatperson alleine gegen die Ancient Alien-Personen auf Instagram ankämpfen möchte und ein wahres Bild von Archäologie vermitteln möchte. Hast du da Ideen, wie man da hingegen etwas tun könnte?
Ja, habe ich schon. ein Problem mit Institutionen, es sind halt die internen Machtstrukturen. Und da ist es häufig so, dass wenn eine Institution jetzt einen Instagram-Kanal betreibt, muss das alles reguliert sein. Da gibt's nicht sowas wie spontan mal eine Story posten, sondern meistens bauen Institutionen dann ziemlich sinnlose Entscheidstrukturen auf, die dann die Leute, die eigentlich die Inhalte generieren, dazu zwingen, alles ihrem Chef vorzulegen. Es muss dann irgendwie durch 3 Instanzen durch, bevor dann jeder seinen Senf dazugegeben hat. Und das macht die ganze Arbeit enorm beschwerlich. Und nimmt interessanterweise halt auch viel von diesem persönlichen Touch raus. Also meine Empfehlung an Institutionen, gerade wenn wir jetzt viel so über Diversity and Inclusion reden, es gibt den Leuten bisschen Entscheidungsfähigkeit, ja. Also die meisten werden jetzt nicht ein Nacktbild von sich auf der Grabung posten, ja. Die Leute wissen, was sinnvolle Kommunikation ist. Und dadurch, dass er ja auch mal Leute, die eben nicht in einer Führungsposition sind, kommunizieren lasst, schafft es eben genau, diese Diversität mit reinzubringen. Also habt ihr halt mal den Praktikanten, den Studenten, die aus ihrer Sicht kommunizieren und von sich aus sagen, was ihre Perspektive ist. Und das ist enorm hilfreich, auch für ein Publikum, weil die möchten nicht immer nur den Prof, der alles weiß und quasi ex cathedra ihnen sagt, wie die Sachen laufen, sondern es, ja, einfach ein bisschen die Verantwortung breiter abstützen und den Leuten auch entsprechend Freiräume geben für Kommunikation.
Ja, danke, das ist auf jeden Fall spannend. Ich frage mich auch oft noch, da du ja so erfolgreich bist, wie hat sich für dich bewährt, wie ein idealer Post aussieht? Also ich habe gesehen, du machst auch manchmal News, also wenn etwas Neues gefunden wurde, dann berichtest du auch darüber. Und ja, das würde mich noch interessieren.
Das kann sehr unterschiedlich sein. Die Frage ist ein bisschen, wie man Erfolg definiert. Ich finde es eigentlich erfolgreich, wenn in den Kommentaren irgendwie eine Diskussion entsteht. Das rein auf den Likes zu bemessen, ist häufig ein bisschen kurz gegriffen, würde ich sagen. Also erfolgreiche Wissenschaftskommunikation ist für mich in erster Linie, wenn die Leute angeregt werden, selber Informationen zu suchen, weiterzulesen, weil was man in einem Post rüberbringen kann, ist notwendigerweise limitiert. Und da ist eigentlich das Beste, wenn man es eben schafft, quasi einen Trigger für Informationssuche darzustellen. Ja. Es gibt sicher Posts, die sehr erfolgreich waren, wie jetzt uns kürzlich hier das Schwert aus Nördlingen. Das war rein Kurzinformation und ist halt visuell sehr, sehr stark. Aber es ist nicht unbedingt was direkt eine Diskussion auslöst. Ja. Also ich finde es wichtig, dass man ein bisschen eine Mischung aus den beiden Dingen hat, weil gerade die Posts, die, sagen wir mal, ein bisschen mehr intellektuelles Engagement erfordern als nur, weiß nicht, Herz-Augen-Emoji und so toll. Die erreichen dann häufig nur die bestehenden Follower und werden dann meistens nicht für ein weiteres Publikum geöffnet. Das heißt, das sind einerseits die wichtig, die sich an ein breiteres Publikum wenden und auch Leuten gezeigt werden, die vielleicht sich sonst noch nicht so viel mit Archäologie befassen, den Account noch nicht kennen. Dann aber langfristig bleibt man eigentlich interessant über die Posts, die eben mehr bieten als nur ein kurzes Wow, wie toll. Ja.
Ja, danke. Ich finde auch noch spannend, zu überlegen, welches Bild du quasi nutzt, um auch mit deinen Bildern deine Follower zu erreichen oder neue Follower zu generieren. Also, ich beziehe mich jetzt hier auf das Bild der Archäologie. Wir haben ja ein in der Gesellschaft gefestigtes Bild, das von Popkultur auch geprägt ist. Viel von Indiana Jones, aber auch Heinrich Schliemann hat das Bild sehr geprägt. Und ich habe mich gefragt, ob du dieses Bild nutzt oder ob du das Bild erweitern möchtest.
Ich möchte das Bild auf jeden Fall erweitern. Es ist nützlich, sich diese Stereotypen zu Beginn ein bisschen zunutze zu machen, weil es ein einfacher Einstiegspunkt ist. Wenn wir gleich hingehen und sagen, ja, ihr seid alle doof, so funktioniert Archäologie gar nicht, das hilft den Leuten jetzt nicht unbedingt, sich längerfristig mit der Thematik zu befassen. Ja. Also es gibt da Ankerpunkte, die man nutzen kann, um dann langfristig ein nuancierteres Bild der Archäologie zu vermitteln. Und das ist was gerade Leute, die sich mit dem Medium weniger beschäftigen, manchmal schwer verstehen. Die basieren sich häufig auf irgendwie einem einzelnen Post und sagen so, da fehlt aber das und das. Das ist aber gar nicht in der Richtung, wie wir eigentlich das Bild der Archäologie vermitteln möchten. Was sich aber zeigt, auch über die Umfragen und das Paper, was ich geschrieben habe, ist, dass Leute dem Account langfristig folgen, dass sie wirklich eine größere Bandbreite der Archäologie mitbekommen über die Zeit und dass sich effektiv ihr Bild der Archäologie auch so verändert. Ja. Also ich habe, nachdem ich eine gewisse Masse an Followern habe, fand ich es auch wichtig, dass ich immer mal wieder so Livestreams mache mit anderen Forschenden, die andere Gebiete als ich abdecken, die andere Herangehensweisen haben, die zum Beispiel nur im Labor arbeiten. Diese Details kommen schon rüber, aber das ist eher was, was man wirklich über langfristige Kommunikation dann vermitteln kann.
Ja, das ist spannend. Du hast auch in deinem Vortrag bei der Tagung erzählt gehabt, dass du durch Umfragen sehen konntest, dass die Follower eben etwas dazu gelernt haben, nach Selbstangabe. Und das finde ich spannend. Kennst du noch andere Instagram-Accounts wie deinen, die ähnlich gut funktionieren und ähnlich gut das Bild der Archäologie vermitteln?
Ich würde sagen, es gibt glücklicherweise mittlerweile so einige, gerade junge Forschende, die sich rauswagen und kommunizieren und ihre Perspektive auf das Fach teilen. Und ich finde, gerade, ich meine, ich kann als weißer Mann kann ich nur so viel dazu beitragen, ja, indem ich anderen ein bisschen eine Plattform biete, ja. Aber das ist ganz wichtig, dass wir die Breite auch herbekommen. Und ich meine, da hilft's nur bedingt, wenn man einzelne Accounts kritisiert, sondern das Ganze, ich finde, jeder, der aus der Fachrichtung Informationen rausbringt an ein breiteres Publikum, an die Öffentlichkeit geht und Informationen zur Verfügung stellt, trägt bei zu dieser Breite. Und das ist, was wir ultimativ brauchen. Das ist dann die Masse, die es macht. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich der Einzige bleibt da draußen. Also ich bin dankbar um jeden, der zusätzliche Informationen reinbringt, weil am Schluss, was ich gesehen habe, war ein unglaubliches Vakuum da an Informationen, wo halt eben dann Platz ist für Pseudoarchäologie und Verschwörungstheorien. Und je mehr Leute in diesen Raum reinkommen, die halt wirklich eine Ahnung haben und sinnvoll kommunizieren, faktenbasiert kommunizieren und das Feld auch kennen, desto besser wird die Informationslage in der Öffentlichkeit.
Auf jeden Fall, da kann ich nur zustimmen. Also ist es eigentlich ein Appell an jeden Archäologin, Archäologe, dass er einmal seinen privaten Instagram-Account dafür nutzen sollte, ein bisschen mehr faktenbasierte Archäologie zu betreiben, um diese Lücke zu füllen. Also die Leute, die Verschwörungstheorien anhängen, sind schon lange auf den sozialen Medien. Es fehlt der Rest.
Richtig, die sind wesentlich besser als wir in der Kommunikation.
Vielleicht, weil es eben ansprechender ist. Also das war auch ein, was man von der Tagung mitnehmen konnte. Wir müssen unsere Forschung appetitlicher machen nach außen hin. Wir müssen sie runterbrechen und dürfen nicht mehr in unserem Elfenbeinturm sitzen. Das wurde sehr deutlich.
Ist ganz wichtig. Also ich meine, die Verschwörungstheorien, die sind eigentlich nicht unbedingt ansprechender. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich wirklich für Archäologie interessieren und die das spannend finden, die wirklich wissen wollen, wie läuft so ein Forschungsalltag überhaupt ab. Das ist was, da bin ich auf ganz, ganz großes Interesse gestoßen. Und dann ist es halt, liegt es wirklich daran, diese Transferleistung, diese Übersetzung zu machen. So, ja, was ihr interessiert euch nicht für meine Genetikdaten, die ich in einem Paper veröffentlicht habe, was irgendwie Closed Access ist. So, ja, so kommt man halt nicht weiter, so funktioniert Wissenschaftskommunikation nicht. Ja. Also es ist wirklich was ein bisschen Übung braucht, aber das Interesse ist da, das ist nicht das Problem.
Ja, super, ich bedanke mich. Das war ein sehr spannendes Interview und ich habe sehr viel gelernt.
Schön, freut mich.
Ja, das war ja jetzt aber wirklich ein tolles, spannendes Interview, aus dem man so viel mitnehmen konnte. Wir können ja vielleicht auch noch mal ganz kurz was zum Panel vor Ort sagen. Das war ja ganz spannend. Also, wie du ja auch gerade schon in der Einleitung gesagt hast, Rio, diese ganze Tagung, da haben sich immer so mehrere sogenannte Panels, durchgezogen. Die wir haben immer zu einem Thema stattgefunden in der Wissenschaftskommunikation. Und Gino Caspari, den du ja interviewt hast, hat ja zu diesem Panel Social und Multimedia vorgestellt, was ein seltsamerweise vergleichsweise kleines Panel war. Also da war nur Gino Caspari und noch jemand, der etwas über Wikipedia erzählt hat. Beides ganz tolle, spannende Vorträge, aber ich fand es irgendwie eigentlich ganz lustig, dass halt also Social Media ist so ein Thema, was unfassbar relevant ist. Also irgendwie, ich denke, wenn man so an Wissenschaftskommunikation denkt, dann kommt einem irgendwie sofort so, oh,
Das
online,
bietet
Social
sich an.
Media. Ja,
Man
es
denkt
bietet sich
direkt,
an.
Social Media, damit hat man eine große Reichweite, damit können wir die Leute erreichen.
Ja, und es ist halt auch so, dass ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht von den Zuhörerinnen, aber ich finde, was einem ja aufgefallen ist, gerade in den letzten, ich würde mal sagen, auch 3 Jahren und über Corona, wie viele auch archäologische Institutionen und auch Universitäten auf einmal sich Social Media Accounts gemacht haben. Also ich weiß doch, als ich vor 3 Jahren in der Fachgruppe der Archäologie angesprochen habe, ja, wollen wir uns denn nicht mal einen eigenen Instagram-Kanal machen? Oder halt auch fürs Institut angesprochen habe, wollen wir uns einen eigenen Instagram-Kanal machen? War doch so, wofür brauchen wir das denn? Ist das denn überhaupt sinnvoll?
Ja, Medienpräsenz ist wichtiger denn je. Aber es ist auch mehr Arbeit, als jeder denkt. Alle Institute wollten einen Social-Media-Kanal und haben gedacht, sie können da mal einfach irgendjemanden von den Studentinnen hinsetzen. Die macht es dann einfach mal nebenbei. Aber letztendlich, ich meine, Jule, du und ich, wir haben auch an diesem Instagram-Kanal gearbeitet von unserem Institut. Und es ist immer mehr Arbeit, als man sich eigentlich denkt.
Definitiv. Und ich finde, gerade bei diesen institutionellen Accounts, das ist ja auch das, was Gino Caspari angesprochen hat, ist es halt schwierig, da diese Verbindung zu der Person zu haben. Also das ist ja gerade bei den Social Media Accounts häufig gewünscht oder gewollt wird von den Leuten, die das konsumieren, dass sie eine Person haben, mit der sie sich identifizieren können. Und wenn dann halt so ein Kollektiv dahinter steht oder eine Institution, ist es halt schwierig, da diese Bindung zu erreichen.
Ich glaube halt auch, was er angesprochen hat, war ja auch, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Also man muss regelmäßig posten. Man ist komplett abhängig auch von der Plattform, auf der man das ist. Also man kann das übertragen, daneben auch auf andere Plattformen wie X oder Twitter jetzt auch gerade, die halt einen ganz eigenen Algorithmus haben, die spezielles Verhalten unterstützen, auch spezielle Rückkopplung eben zur Zielgruppe und zum Publikum, was man dann eben erreicht. Und ich weiß nicht, wenn man in diesen Institutionen ist, ob diese überhaupt schnell genug sind und noch die Ressourcen bereitstellen, damit man das wirklich erfolgreich macht, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Instagram-Kanäle, die man so kennt, das sind ja keine wirklichen Publikumsrenner, sondern das sind vielleicht Sachen, die man in der Bubble kennt, die man dann eben folgt, weil man ein paar Informationen abgreifen will. Aber darauf beschränkt sich das ja. Und wenn wir jetzt gerade überlegen, Raum greifen zur archäologischen Debatte, eben auf Social Media, eben vielleicht auch zur Pseudo-Archäologie oder eben Verschwörungstheorie, da ist das häufig kein, also ist das kein Gegenpol zumindest dazu, sondern das ist dann eine reine Repräsentation eines Museums beispielsweise, wo man nochmal irgendwie schnell gucken kann, wie waren die Öffnungszeiten oder was gibt es für Veranstaltungen in den nächsten paar Wochen.
Ja, ganz genau. Und das ist auch ganz wichtig, weil, wie Gino ja einfach in seinem Interview so konkret gesagt hat und auch in seinem Vortrag, er konnte schauen, wie viele Leute kann er mit diesen Posts erreichen, aber erst ab einer Diskussion in den Kommentaren sieht ihr das als erfolgreiche Wissenschaftskommunikation, weil ein Bild, unter das man schreibt, wow, weil das einfach schön ist, das erreicht natürlich auch viele Leute, aber hat man dann die Leute belehrt, Instagram und Handy und einfach generell, unsere digitale Welt jetzt hat unsere Aufmerksamkeitsspanne so verkürzt, dass wir einfach auch weniger Zeit investieren wollen, um Sachen zu lernen und weniger uns auf Inhalte konzentrieren können und etwas in einem Post zu verpacken und zu vermitteln, ohne dass das einfach nur ein ästhetisch wirkendes Bild ist. Das ist eine Herausforderung, die ich noch nicht wüsste zu meistern.
Ich fand das aber auch mit dem Punkt der Institutionen einfach ganz spannend, weil vielleicht könntet ihr beide, also Rio und Jule, ihr habt ja einfach auch eine lange Zeit diesem Instagram-Account einer Institution quasi betreut. Wie war das denn, wenn ihr einen Post rausgegeben habt? Musstet ihr dann irgendwie das abnicken lassen? Also war das irgendwie ein langer Prozess und dann hattet ihr irgendwie nicht so viel Zeit, um auf Dinge zu reagieren? Oder wurde euch da auch ein bisschen freie Hand gelassen? Also wenn ihr dann jetzt auch zum Beispiel Kommentare geschrieben habt?
Also es war schon so, dass es auf jeden Fall abgesegnet werden musste, unsere Postings, die wir gemacht haben. Da steckte natürlich auch sehr viel Arbeit drin. Also wir haben nicht so wie Gino täglich einen Post fertig machen können. Wir haben meistens eher einmal die Woche einen Post gemacht. Und selbst das war schon schwierig, das immer hinzubekommen. Und das ist halt auch, also man hat gemerkt, es musste immer noch einmal von den Dozenten, also von einer Dozentin, die da vor allen Dingen mit für verantwortlich war, abgesegnet werden. Und dann konnten wir den Post online stellen. Und selbst das hat halt schon gedauert. Also, dass wir da ihr den Text gegeben haben und die Bilder und dann ihre Rückmeldung, weil sie natürlich auch nicht immer sofort antworten konnte. Das heißt, es hat sich dann wirklich gezogen. Also, wie gesagt, einmal die Woche war für uns schon das Maximum, einen Post fertig zu machen. Und ja, also es ist wirklich sehr schwierig, das am Zahn der Zeit hinzubekommen.
Und man hat dann halt auch einfach diese anderen Auflagen. Also du kannst nicht einfach mal was posten, sondern du musst gucken, dass auch wirklich alles stimmt, weil wir als Institution posten. Also das kann dann nicht einfach sein, ja, okay, ich glaube, das war jetzt so oder ich lege das für mich so aus und ich kann jetzt als Rio posten. Nein, das muss alles faktenbasiert sein. Und das ist natürlich auch wichtig. Wir wollen ja Wissenschaft kommunizieren. Aber das Medium Instagram möchte eigentlich Privatpersonen folgen. Gino hat das ganz toll gesagt. Leute wollen Leuten folgen. Und deswegen bietet sich das eigentlich für Institutionen gar nicht so sehr an, weil wir damit immer wieder so ein Bild kreieren und nicht diesen Inhalt haben, den die Leute eigentlich sehen wollen.
Was Wobei, ich mich halt dabei frage, ist natürlich, ob es aber, also bei Gino ist es natürlich sehr darauf eingegangen, dass es halt Instagram ein Medium ist, was sich sehr an Personen eben koppelt, aber ähnlich wie auch bei, weiß ich nicht, anderen Formaten, weiß, einfach bei Fernsehen, Zeitung oder jetzt, weiß ich nicht, auch beim Podcast gibt es ja auch, sagen wir mal, sehr, sagen wir mal, institutionalisierte Beiträge, die eben kommt. Also ich erinnere, also bei Instagram denke ich zum Beispiel an die Tagesschau, oder eben an andere Zeitschriften, die dann jetzt auch nicht sehr persönlich, sondern dann eben auch einfach nur diese Informationskacheln haben. Und dann gibt es aber daneben diese Influencer in dem Sinne. Und ich weiß halt nicht, ob das dann eben auch einfach andere Spielarten sind, das irgendwie zu machen. Also,
ja, und ich liebe ZDF-Infoposts. Ich lese die jeden Tag. Super. Das ist mein ganzes Wissen. Gemacht. Früher Wissen macht A und jetzt ZDF-Infoposts. Beide gelb. Das sind meine Bilder. Ja.
Also es gibt halt einfach so viele Plattformen, die das auch auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen machen. Zum Beispiel auch Funk, die ja eigentlich auch informieren, aber gleichzeitig auch dieses junge Publikum halt ansprechen. Und das fand ich, als Gino sich erklärt hat, fand ich das auch so spannend, dass er gesagt hat, naja, meine Zielgruppe sind jetzt nicht einfach nur Leute, die an Archäologie interessiert sind, sondern das ist halt ein jüngeres Laienpublikum, was sich aber halt auch für Outdoor und Abenteuer interessiert. Das heißt, er hat es halt irgendwie geschafft, diesen absolut perfekten Einstieg zu schaffen, nämlich, dass auch Leute, und das sind ja die Leute, die wir im Endeffekt ja auch erreichen wollen mit Wissenschaftskommunikation, die sich vielleicht jetzt vorab gar nicht so viel für Archäologie interessieren. Das heißt, die jetzt nicht die Bücher lesen, die jetzt nicht wissen, wo, wie, welche Universität.
Die einfach nicht studieren.
Genau, die es nicht studieren, aber auch, es gibt ja auch Leute, die es nicht studieren, die sich aber trotzdem ein großes Interesse haben, aber schon drin sind. Aber wir wollen ja auch die daneben erreichen und die erreichen wir ja nur, wenn wir noch was anderes anbieten können, etwas, was darüber hinausgeht, was Archäologie kann und was Archäologie machen kann. Und dadurch, dass er halt dann tatsächlich diese Leute hat, die sich auch irgendwie für Outdoor-Aktivitäten oder so interessieren, die kann man dann reinziehen und vielleicht kommen die dann ja auch damit raus, was er ja auch angesprochen hat, dass sie dann jetzt dastehen und sagen, hey, Archäologie, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber lustig, irgendwie interessiert mich das jetzt sogar viel, viel mehr als diese gesamte Outdoor-Kram und ich informiere mich jetzt darüber. Und so, das wollen wir ja eigentlich schaffen. Das heißt, dass man sich, glaube ich, auch bei Wissenschaftskommunikation plötzlich überlegen muss, was sind die Themen, die Archäologie noch hat, außer alte Gegenstände. Also an welche Sachen knüpfen wir denn überhaupt noch an? Was ist denn noch interessant, wenn ich jetzt hier so einen alten Papyrus vorstelle? Oder was ist noch interessant, wenn ich jetzt hier über eine Grabung spreche? Und Aber das zu finden und das auch wirklich zu sagen, was will ich sagen, ist ja so unfassbar schwierig, weil in unserer eigenen Bubble ist es so, hä, das ist doch super interessant, guck dir das mal an. Hast du mal angeguckt, was das hier für eine Form ist? Hast du mal angeguckt, was für eine Grammatik hier verwendet wird? Das ist so spannend. So, wo dann, weiß ich nicht, meine Freunde, die nicht Archäologie oder so studieren, mich angucken.
Ja. Grammatik? Ja.
Toll.
Ja, man vergisst viel zu schnell, dass man in seiner eigenen Bubble lebt. Und man ist ja auch meistens nur von Personen umgeben, die das mit einem zusammen studiert haben oder mit denen man jetzt zusammenarbeitet, die sich auch gewisserweise in der Thematik auskennen. Und man vergisst es so, so schnell, dass es da noch so viel mehr Leute draußen gibt, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon man eigentlich redet. Und da ist es halt unglaublich wichtig, einfach irgendwie für die diesen Anknüpfungspunkt zu finden, dass sie sich beginnen, überhaupt damit auseinanderzusetzen und dafür zu interessieren und nicht halt nur irgendwelchen Verschwörungstheoretikern Glauben schenken, die dann auch versuchen, mit Archäologie ihr Wissen irgendwie zu unterfüttern, was sie glauben, dass die Wahrheit ist.
Ja, da muss man auch einfach sehen, wie wichtig es ist, eben die Wissenschaftskommunikation zu betreiben und einfach Leuten zu zeigen, warum es auch wichtig ist, dass wir das studieren oder dass es diese Fächer gibt, weil die Leute, die Verschwörungstheorien vertreiben, einfach viel besser darin sind, ihre Theorien zu kommunizieren als wir, auch wenn unsere tausendmal interessanter sind. Ja, also da merkt man wieder einfach, wie sehr es dieser Wissenschaftskommunikation bedarf, weil wen interessiert das? Es sollte eigentlich alle interessieren, weil wir beschäftigen uns mit Kulturgut, Welt, Kulturerbe, das heißt das Erbe von jedem von uns, und jeder hat das Recht auch darauf zu wissen, was passiert ist und woran wir forschen. Und das müssen wir eben aber auch den Leuten dann zeigen und nicht nur für uns behalten. Und dafür ist ja eigentlich eben dieses Herunterbrechen. Das wird übrigens ein gängiges Thema jetzt werden in diesen Folgen, die Tagung besprechen. Das Runterbrechen von Inhalten, darum geht es. Wir können nicht nur in unserem Elfenbeinturm der archäologischen Wissenschaften über unsere Themen diskutieren. Es geht darum, eben alle Leute mit einzuschließen, weil es auch alle Leute was angeht. Das ist nicht nur unser Thema.
Ich würde vielleicht an der Stelle vielleicht mal weiterleiten zu den anderen Panels, weil wir haben jetzt ja noch, wir haben jetzt noch mal so ein kleines Segment ohne Interviews. Nämlich wollte ich jetzt noch mal ansprechen, vor allem das Print-Panel, das Panel 2. Weil das interessant
für die Insider.
Ja, genau. Weil das, ich fand es interessant eben an diesem Panel, dass sich das sehr unterschieden hat, vielleicht auch vom Rest der Tagung, wie die Wissenschaftskommunikation grundsätzlich verstanden haben. Also gerade am ersten Tag hatten wir das Einführungspanel und da wurde eben auch, also da gab es glaube ich auch eher von fachexterner Seite ein paar Einführungsvorträge, wo es eben auch viel darum ging, wo uns erklärt wurde, wie wir halt Wissenschaft kommunizieren sollen, in dem Sinne, dass wir auch den Prozess vermitteln sollen, damit eben auch Vertrauen beispielsweise in die Wissenschaft stabilisiert wird, damit man weiß, wie entstehen Fakten. Und zumindest im Print-Segment hat man dann ein komplett anderes Bild gehabt. Also Vertreter im Print-Segment waren dann, also ganz prominent könnte man vielleicht sagen, Harald Meller, der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, der jetzt in letzter Zeit eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, indem er halt mehrere Sachbücher geschrieben hat, also einmal zu diesem Himmelsscheibe von Nebra-Komplex.
Also wenn ihr schon irgendwo einmal die Himmelsscheibe von Nebra in einem Buchladen gesehen habt, auf dem Cover, das war mit zu 100%iger Sicherheit ein Buch von Harald Meller.
Ja, wahrscheinlich. Genau, und dann aber auch gab es jetzt erst neuerdings das Buch zur Schamane, was er rausgebracht hat. Und der hat einen Vortrag gehalten. Dann ging es auch noch um Berthold Seewald. Das ist ein ehemaliger Weltjournalist.
Der, die Welt kennt ihr, die Online-Zeitschrift.
Ja,
genau. Ja, ich wollte nur nochmal erinnern, unsere ZuhörerInnen wissen ja vielleicht nicht, wovon wir reden, wenn wir sagen, die Welt einfach. Ja.
Also, wenn ihr irgendetwas
googelt, etwas googelt zum Thema, was irgendwie mit Geschichte zu tun hat, dann werdet ihr vielleicht als erstes direkt einen Artikel der Welt dazu finden. Und dann höchstwahrscheinlich mit einem sehr reißerischen Titel wie Kleopatra war gar nicht schön. Das war jetzt noch heruntergebrochen.
Ja, das war gar nicht so reißerisch. Da können wir gleich noch drüber reden, auf jeden Fall.
Die würden mich nicht einstellen.
Ja, weil ich fand, also gerade diese beiden Vertreter waren halt, also hatten sehr stark nochmal die Meinung hervorgehoben, es geht darum, dass wir vor allen Dingen spannend und reißerisch irgendwie erzählen. Das heißt, also wir müssen auch so ein bisschen als, also aus der Wissenschaft heraus diese Geschichten anbieten, so würde ich jetzt einfach mal sagen. Und was mir auch aufgefallen ist, es geht nie um darum, diesen Prozess zu erklären, sondern es gibt die Ergebnisse müssen möglichst spannend sein, müssen irgendeinen Bezug haben, und das muss halt irgendwie, das muss halt nach vorne gebracht werden. Und da geht es nicht mehr darum, diesen Prozess zu erklären und sowas, weil man muss einfach dazu sagen, in der Wissenschaft arbeiten wir mit vielen Wahrscheinlichkeiten und nicht alle Informationen, die wir jetzt irgendwie mal annehmen, so sind halt wirklich gesichert, sondern das ist halt immer ein Stand, den wir jetzt halt gerade haben, und das kann sich morgen alles ändern. Und manche Sachen sind aber schon von vornherein, also natürlich wahrscheinlicher als andere. Und das wurde sehr ausgeklammert. Das fand ich also in dem Moment sehr spannend, und ich frage mich halt, ob das auch daran liegt, dass das zum Beispiel häufig ältere Medien sind. Also was noch dazu kam, sind dann ja auch noch diese Special Interest Zeitschriften, also Geo Epoche wurde vorgestellt, aber genauso eben auch Antike Welt oder Archäologie in Deutschland.
Die kennen wir vor allem aus Bahnhöfen. Die eben auch
da noch gesagt haben, dass sie halt, sagen wir mal, also interessierte Leserschaft haben, die aber auch, also die sie schon lange haben, die auch so stabile Auflagenquoten und so weiter und so fort erzielen. Und die jetzt, ich weiß nicht, also ich kann mir halt vorstellen, die ist dann eben noch vielleicht noch vor Corona, bevor man halt noch mehr, also Wissenschaftskommunikation vielleicht auch ein bisschen anders, sich vielleicht auch anders im Prozess war oder sich anders entwickelt hat und wir andere Diskussionen dazu hatten, schon diese Form der Kommunikation entwickelt hatten. Ja, einfach nur Ergebnisse produzieren, also darstellen ist.
Ja, also es ist einfach auch, naja, aus einer Sicht aus der Forschung heraus. Also was sie ja auch immer angesprochen haben und was du auch gerade schon meintest, dass sie halt, Leute interessieren sich für Geschichten. Wir wollen eine Geschichte erzählen. Wenn man eine Geschichte erzählt, dann muss man natürlich viele Sachen aufführen. Viele Sachen müssen logisch zusammenhängen. Es muss irgendwie ein ganzes Bild ergeben im Endeffekt. Das Problem ist aber, dass wir ja einfach, weil wir im Prinzip immer mit einem reduzierten Quellenmaterial arbeiten. Also wir haben ja nie, also was wir jetzt gerade bearbeiten von antiken Gesellschaften, das ist nie das, was sie selber eigentlich überhaupt mal zur Verfügung gehabt haben. Wir haben einfach nur einen ganz, ganz winzigen Bruchteil. Und aus denen manchmal Informationen zu generieren, ist ja so unfassbar schwierig, weil wir nie wissen, ist zum Beispiel, dass hier wir jetzt so viele Papyri hier haben oder dass wir so viele Gefäße hier haben, ist das jetzt einfach zufällig? Oder war das tatsächlich etwas Besonderes auch damals? Und das kennen wir ja nie. Und im Prinzip, wenn man eine Geschichte erzählt, will man immer dieses Gesamtbild haben. Aber wir haben ja dieses Gesamtbild nicht. Im Prinzip haben wir halt hier so ein sehr, sehr nerviges, weiß ich nicht, 5000-Teile-Puzzle, wo wir ständig unter dem Sofa mal wieder so ein paar Puzzleteile hervorziehen und sagen, oh mein Gott, ist das nicht das Eckstück, was wir schon seit Jahren gesucht haben? Dann haben wir dieses Eckstück, und wenn wir das ansetzen, können wir dann vielleicht auch noch so 2, 3 andere Sachen anbauen und es ergibt auf einmal wieder viel mehr Sinn. Aber dann geht halt das Problem an der nächsten Ecke durch, wo uns vielleicht nicht das Eckstück fehlt, aber vielleicht super viele Sachen vom Motiv, wo früher dann vielleicht, wo wir denken, da kommt jetzt nichts mehr, da ist nur noch Landschaft, kommt halt vielleicht auf einmal ein Haus und du denkst dir so, oh mein Gott. Ja, und wir finden halt einfach auch nie den, sozusagen, um in der Metapher zu bleiben, den Deckel von der Puzzleschachtel, wo dieses gesamte Bild überhaupt einfach mal drauf ist. Das heißt, wir haben das gar nicht und wir sind ständig einfach damit, also haben damit zu tun, zu puzzeln. Und natürlich, wenn man dann diese Gesamtgeschichte erzählen will, wenn man wirklich eine kohärente Gesamtgeschichte erzählen will, ist das unfassbar schwierig. Es geht halt auch. Dafür muss man aber irgendwie gucken, wie man, und es ist halt viel, viel schwieriger, auch Prozesse irgendwie darzustellen. Und
vor allen Dingen auch dieses schnelle Reagieren vielleicht. Weil ja, das hat Seewald vor allen Dingen nochmal gesagt, also er hat auch erklärt in seinem Vortrag, wie das überhaupt funktioniert, wie man halt erstmal also einen Artikel schreibt, weil das ist ja ein unfassbar schneller Vorgang. Irgendwas passiert, es gibt eine Pressemitteilung und dann muss dieser Artikel innerhalb von wenigen Stunden geschrieben werden und es muss unbedingt noch ein tolles Bild dazu und so weiter. Aber jeder weiß, der zum Beispiel auch mal auf einer Grabungskampagne war, am Ende, weiß ich nicht, wird halt irgendwas vorgestellt, aber die Informationen, die man da hat, sind ja so unsicher. Damit kann man ja erstmal frisch im Befund gefunden, ja nicht viel anfangen. Also da kann man nicht erzählen, das ist jetzt der Helm von Varus beispielsweise, weil es so der Sensationsfund wäre, was man großartig zeigen kann.
Und, außer man ist Heinrich Schliemann, dann weiß man ganz genau, dass das die Totenmaske von Agamemnon ist. Ja, was die Leute wollen, sind klare Ergebnisse und auch noch eine Verbundenheit mit Namen, die man kennt. Und das ist halt das, was wir nicht geben können oder was jahrhundertelang dauert, um so etwas herauszuforschen. Und das macht aber die Sachen eben anschaulich. Vielleicht gibt es einen Weg, den wir noch finden müssen, um Sachen anschaulich zu machen, ohne unsere Ergebnisse auch nur ein bisschen zu verfälschen, weil wir sie in einen mythischen Kontext zum Beispiel bringen wollen.
Ja, das große Problem, glaube ich, mit den Printmedien, vor allen Dingen den digitalen Printmedien, ist ja genauso wie bei Social Media, dass es die Algorithmen und die Search Engine Optimization gibt, also die SEO, wonach man sich halt richten muss. Man muss halt gucken, dass man relevant bleibt, dass man gefunden wird, wenn Leute nach etwas suchen. Und da ist halt das große Problem, genauso wie auf Social Media, dass halt die Algorithmen darauf getrimmt sind, halt möglichst reißerische Titel auszuwerfen. Und das ist das, wonach die Leute suchen. Und deswegen muss man sich in dem Fall halt da auch dran anpassen, an diese klassischen Sachen, Feuilleton? Wie heißt es?
Feuilleton.
Ja, genau.
Ich weiß es auch nicht. Französisch ist eine schwere Sprache.
Genau. Dass halt diese ganzen Artikel raushaut, so, ist Kate schon wieder schwanger? Und dann muss man halt auch damit halt mitziehen und sagen, ja. Okay, ja.
Ist Kleopatra schon wieder
wirklich so schön oder sowas? Genau. Und das ist halt unglaublich schwierig, das unter einen Hut zu kriegen, glaube ich. Dass man auf der einen Seite versucht, diese Authentizität und die Akkuratheit der Fakten zu erhalten, kombiniert halt mit diesen reißerischen Titeln. Weil du musst halt irgendwie die Leute in den ersten 2, 3 Sätzen an dich binden, weil sonst lesen sie nicht weiter. Aber das hat halt auch Herr Seewald ja in seinem Vortrag gesagt, dass gerade die geschichtlichen Themen, die sind, wo die Leute länger auch da bleiben und die sie sich länger angucken, weil das ist ja wiederum das Schöne an den digitalen Printmedien. Du kannst halt genau deine Leserschaft auch nachverfolgen und sehen, okay, wie lang ist die Verweildauer bei solchen Artikeln, wie viel wird wirklich gelesen. Und das ist halt wirklich das mit den meisten Nutzern und der größten Verweildauer, obwohl die Naturwissenschaften theoretisch mehr Artikel raushauen. Und die Verweildauer ist aber bei den geschichtlichen Artikeln viel höher, was ich halt auch unglaublich spannend fand.
Ja, du hast komplett recht. Das ist voll wichtig, dass du es gerade nochmal sagst, weil wir einfach schon das Thema haben, was automatisch Leute anzieht. Leute wollen das wissen. Leute sind neugierig, was die Vergangenheit angeht. Und an sich kann man das nutzen. Und es ist auch gut, dass Leute das nutzen. Mein Problem halt oft bei diesen reißerischen Titeln ist, gibt es einem vielleicht zu sehr schon ein Bild, was dann auch, wenn der Artikel dieser reißerischen Überschrift widerspricht, hat es das Bild schon zu sehr geprägt, was man danach noch haben kann? Also, ja, das ist meine einzige Kritik, aber ich sehe auch, dass wir uns allen diesen Tricks bedienen müssen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen.
Aber das ist ja immer so dieses Spannungsfeld, so wie lange ist das halt noch seriöse Wissenschaft, die man halt betreiben kann, also gerade auch mit den Titeln, die du eben ansprichst. Was mir auch einfach auffällt ist, um halt, glaube ich, auch einfach diese Leserschaft zu binden oder auch immer wieder hohe Auflagenzahlen eben zu generieren, man bedient sich ja schon bestehenden Bildern. Also ich glaube, gestern waren wir auch im Supermarkt, hatten die Geo-Epoche gesehen und da war natürlich die Himmelscheibe von Nebra groß drauf und darunter die Pyramiden mit das Rätsel des alten Ägyptens, glaube ich. Es sind ja die ganz gängigen Themen, die da halt immer sind. Und also ich glaube gerade so, also ich kann das zumindest, weil ich nach UFG studiere, noch so ein bisschen sagen bei der Himmelscheibe, dass das natürlich ein Ding ist, also da wurde super viel Forschung reingemacht, aber das ist vielleicht auch eine Sache, die jetzt etwas überstrapaziert ist und wo auch, glaube ich, wo man vielleicht auch sagen kann, viele Punkte, die man jetzt da draus macht, sind vielleicht nicht mehr seriöse Wissenschaft irgendwann. Ich kann mir halt vorstellen, dass das eben auch eine Rolle mit einfach spielt, dass man versucht immer wieder das Ding zu bedienen und dann entspinnt sich dann immer mehr eine Geschichte und die manifestiert sich dann so als die eine Wahrheit, obwohl das vielleicht nur irgendwie ein Szenario ist, in dem das plausibel vorstellbar ist beispielsweise. Also ja. Weiß ich nicht, dass man, also vielleicht konkret bei der Himmelscheibe, dass man halt sich vorstellen kann, dass drumherum dann halt schon eine... das wurde halt immer so als eine Art Königreich oder Fürstentum und so weiter und so fort beschrieben, dass so etwas existiert. Um das auch verbildlich zu machen, wo man es aber auch eigentlich aus einer frühgeschichtlichen Perspektive sagen würde, allein schon die Begriffsnutzung ist problematisch, weil wir nicht davon ausgehen können, dass solche Institutionen wie ein Fürstentum, ein König einfach schon existiert haben, beispielsweise.
Das finde ich aber auch in dem Zuge einen ganz spannenden Punkt, dass man sowas drumherum baut, weil es reicht dann ja anscheinend auch nicht das Objekt manchmal aus, weil wir sind neugierig, wir wollen wissen, was haben andere Menschen damit gemacht? Was haben Menschen früher damit gemacht? Und das ist ja dann natürlich auch der Knackpunkt an der Archäologie, ist dann ja auch immer wieder, ach, wir wollen eigentlich ja auch sehen, wie die damit umgegangen sind, wie haben die damit gelebt und so. Das ist ja auch irgendwie so das Spannende, wenn man so davor steht und sich so denkt, irgendwer von vor so und so vielen Jahren hat schon mal davor gestanden und sich vielleicht auch Fragen gestellt oder das hergestellt und sich das und das dabei gedacht. Das sind irgendwie so die spannenden Punkte, aber wie du eben gesagt hast, also dass diese Bilder halt bedient werden. Ich meine, tatsächlich ist ja auch dadurch, dass ich Ägyptologie studiere, ist mir auch dieses Bild wohl bekannt, dass Ägypten irgendwas Mystisches, irgendwas Geheimes umgibt. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Das kommt ja auch, das hat schon seine Wurzeln von vor hunderten Jahren, hat das begonnen, damit das auch Ägypten mit diesen gesamten Geheimlogen in Verbindung gebracht worden ist. So auch das ist tatsächlich ein Punkt, der schon, ich weiß, Rio, du kannst ihn nicht leiden, aber ich muss kurz Goethe erwähnen. Und er hat aber auch was Fieses in dem Punkt gesagt. Also selbst Goethe hat schon geschrieben, dass ihn das nervt, dass alle Ägypten immer mit etwas Mystischen und Geheimen umgeben. Selbst er hat gesagt, dass, oder zu dem Zeitpunkt waren die Hieroglyphen zum Beispiel noch nicht entziffert, hat er gesagt, das ist halt, das sind rätselhafte Zeichen, die es nicht irgendwie nicht lohnenswert sind, dass man sie entziffert. Oh. Also das Geheimnis, das kann da ruhig bleiben. Und es hat, selbst ihn hat das schon so sehr genervt, also vielleicht eher in Bezug auf diese Geheimlosen, aber das ist halt einfach ein Bild, was nicht irgendwo herkommt, sondern was einfach schon seit hunderten von Jahren bedient wird, wenn man Ägyptologie vermitteln will manchmal. Und es ist super schwierig, dagegen anzukommen und es ist auch super schwierig, dagegen halt anzureden, dass es halt, es gibt nicht immer etwas Mystisches und Geheimes gibt, sondern dass es halt auch viel, also das ist natürlich auch ein Lebensalltag von Menschen, der auch manchmal also sich tatsächlich vom Denken her, wie sie ihr Leben bestreiten wollten, wie sie gewisse Dinge, über gewisse Dinge gedacht haben, sehr davon unterscheidet, wie heutige Menschen sind. Also auch Menschen in der Antike können dumme Dinge machen können, Witze machen können, sich über Sachen austauschen, die nicht ernsthaft sind. Aber ja, ich glaube, das ist einfach auch für Printmedien halt darauf zurückzugreifen, aber vielleicht könnte man halt wirklich unter dem Punkt auch darauf ansprechen, Printmedien sind halt, die haben es halt auch unabhängig von Archäologie, Wissenschaft etc. schwierig im Internet. Das ist ja etwas, worunter alle Printmedien gerade zu leiden haben, was du ja auch gerade auch angesprochen hast, Jule, dass sie immer mehr Probleme haben, irgendwie auf ihre Auflagen zu kommen, immer mehr Probleme haben, Publikum anzuziehen, weil halt gegenüber Print steht dann halt Social Media. Social Media mit seinen gesamten Persönlichkeiten, die, weiß ich nicht, viel, viel interessantere Einblicke vielleicht auch manchmal bieten als die klassische Zeitschrift oder als die klassische Zeitung.
Ja, und es gibt dann auch die Leute, die sich eben für dieses Geheimnis und dieses Mysterium interessieren. Und dann kommen eben andere Menschen, die ihnen das geben. Und das sind die Leute, die sagen, tja, Aliens haben diese Pyramiden gebaut. Ja. Also gibt es auch wiederum diese Notwendigkeit, dass wir uns auch diesem Mysterium, also gleichzeitig müssen wir das Mysterium aufklären und sagen, Leute, die Hieroglyphen haben wir entziffert. aber gleichzeitig müssen wir auch immer wieder diesem Mysterium uns bedienen, um die gleichen Leute anzusprechen und ihnen zu sagen, ja, man könnte Stein schon schneiden, aber halt nicht nur mit Kupfermessern, sondern mit Quarz auch. Mit Quarzpartikeln. Das ist nämlich härter.
Und da vielleicht auch die Brücke zu Gino Caspari zu schlagen, ist es halt, dieser Einstieg ist das Allerschwierigste an Wissenschaftskommunikation. Wie steige ich ein? Wen will ich erreichen? Welche Themen kann ich noch aufmachen, um Leute aufzukriegen, die sich nicht für Archäologie, Ägyptologie oder Urenfrühgeschichte von vornherein schon interessiert haben.
Aber ich will nur mal was zu sagen, nämlich noch, die Harald-Meller-Bücher waren ja wirklich Bestseller. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass die halt wirklich eine Nische abgegriffen haben, wo sonst halt auch, weil es gibt sehr viele, also Verschwörungstheorie-Bücher, sage ich jetzt mal, nicht Verschwörungstheorie, aber zumindest so diese Pseudo-Archäologie-Bücher, sage ich jetzt mal. Weiß ich nicht, es sei das jetzt Erich von Däniken, die ganze Präastronautik, Situation, ne? Oder jetzt auch, wir hatten das auch bei Jens Nottroff mit diesen Kabakli-Tepe-Büchern, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest. Naja, Und ich glaube, also er besetzt diese Nische halt auch total. Ne? Wenn man überlegt, das sind, glaube ich, jetzt 3 Bestseller, die er rausgebracht hat, die, glaube ich, auch in der Altersgruppe und der Zielgruppe, die da eigentlich das macht, eben auch Raum gewinnt am Ende des Tages. Und das ist halt immerhin gut, weil es halt also schon erstmal ein seriöses Sachbuch ist.
Ja, es ist halt auflagenstark. Das muss man ja sagen, es ist auflagenstark. Und was auflagenstark dann durchaus bedingt, dass auch jemand in einer Kleinstadt in einen Buchhandel gehen kann und sagt, ich will mir heute irgendwie ein Buch über Archäologie kaufen und halt dann da ans Regal gehen kann und sich dieses Buch mitnehmen kann. Was natürlich vor allem auch für Leute, auch für ältere Generationen, die jetzt auch nicht im Internet irgendwie Sachen einkaufen, so viel wie Jüngere, auch ein riesengroßer Vorteil ist. Also, dass da halt einfach auch jemand vertreten ist und dass sie da halt einfach auch irgendwas finden können.
Man muss sich aber auch, glaube ich, einfach, das ist ja das, was du gerade schon angesprochen hast, Flo, bewusst sein, welche Zielgruppe man ansprechen will. Man kann halt nicht die breite Masse, wie das immer so schön heißt, ansprechen, egal mit welchen Medien, ob es jetzt Social Media ist oder Printmedien. Man muss halt seine Zielgruppe versuchen zu erreichen. Und je nachdem verfasst man halt seine Beiträge anders. Man hat halt bei den klassischen Printmedien, das hatten auch Anine Fuchs und die Leonie Hellmeier erzählt, die haben halt ihre feste Leserschaft, die auch sehr konstant bei ihnen ist. Und da wissen sie halt, für wen sie schreiben. Bei den Online-Medien wie der Welt, die wissen halt auch, für wen sie schreiben, für welche Zielgruppe, die halt diese reißerischen Titel braucht auch, um die zu erreichen. Und bei Social Media, da hat man halt wieder auch eine ganz andere Zielgruppe, auch vor allen Dingen eine jüngere Zielgruppe im Vergleich zu den Printmedien. Und das ist halt das, was einem immer bewusst sein muss. Man kann nicht alle mit einem Post erreichen. Man muss halt wissen, welche Zielgruppe man hat.
Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein schönes Endwort für unsere erste Folge tatsächlich zur Tagung. Weil
ja, das finde ich nämlich auch. Das ist so richtig gut, dass du das gerade nochmal zusammengefasst hast. Wir haben aber auf jeden Fall noch die anderen Beiträge und die anderen Interviews für euch vorbereitet. Und die werdet ihr dann in unserer nächsten Folge hören. Da sprechen wir dann über die Digitalisierung. Dankeschön. Deutsch ist auch eine schwere Sprache. und da werden wir euch die Interviews mit Christiane Lindner und Henrike Simon vorstellen. Ja, Jackie, wolltest noch etwas sagen?
Ja, ich wollte im Prinzip nur so einen kleinen Teaser rausgeben und sagen, freut euch auf Spiele in der Archäologie. Wie kann man das eigentlich machen? Wie kann man ein Spiel realisieren, um auch schwierige Themen zu vermitteln? Und natürlich, wie läuft eigentlich Digitalisierung im Museum? Das klingt jetzt irgendwie auch nicht so spannend. Doch, das ist spannend. Das wird ganz viele neue Apps und ganz viele, genau, viel, viel besser. Wie tindert man eigentlich mit Objekten?
Ja, Mensch, du hast gelernt. Ich sehe, da ist eine Lernkurve. Der Herr Seewald wäre stolz auf dich. Also, wie tindert man mit Objekten? Das hört ihr in der nächsten Folge.